Heute am fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist uns aus dem Alten Testament die Lektion gegeben, der Anfang der Abrahamsgeschichten, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Amen. Nun reisen Sie wieder, liebe Gemeinde. 18 Millionen Bundesbürger waren es im Jahre 1970. 27 Millionen im Jahre 1980. Diesmal werden es fast 30 Millionen sein, trotz hochgekletterten Benzinpreisen und hohen Pensionspreisen. Die Faszination des Urlaubs ist ungebrochen. Schon im Mai beginnt eine säkularisierte Form der Adventszeit. Die Sonntage haben zwar keinen Namen, aber sie alle zielen auf das große Gehe aus, auf den ersehnten Urlaub, auf das größte Fest des Jahres. Doch es steckt eine ungeheure Kraft in diesem Hinausgehen, das Leute zu einer bestimmten Zeit in ein Fieber versetzt, das sie in Staus auf überfüllten Autobahnen stundenlang aushalten lässt und das sie zu gewaltigen Fachtleistungen in glühend heißen Blechkarossen nun einfach aushalten lässt. Reisen ist heute die populärste Form des Glücks. Dabei, und so belehren uns die Freizeitpsychologen, wollen eine immer größere Zahl nicht nur irgendeinen Urlaub machen, sondern richtig Urlaub machen. Das heißt, der Aktivurlaub sei im Kommen. Die einen wollen das Klettern erlernen. Mit Seil und Hacke möchten sie in schwindender Höhe einen 4000er machen. Wer also klettern lernen will, der reist in die Alpen. Die anderen möchten das Segeln erlernen. Sie wollen mit Pinne und Tackelwerk auf hoher See dem Wind trotzen. Wer Segeln lernen will, der reist an die Nordsee. Und die Dritten, die möchten vielleicht das Tauchen erlernen. Sie wollen mit Gummizeug und Sauerstoffflasche in großen, tiefen Korallenbänke knipsen. Wer tauchen lernen will, der reist an die Mittelmeerküste. Doch der Aktivurlaub ist in. Wenn dem aber so ist, dann könnte man ihn ja auch für etwas ganz anderes nützen. Manche möchten nämlich das Glauben lernen. Manche möchten mit Kraft und Halt durch ihre Tage gehen. Manche möchten mit Zuversicht und Stärke durch die Nöte hindurch ihre Tage erleben. Manche möchten mit Gewissheit und Hoffnung durch den Tod hindurch ihrem Herrn nachfolgen. Auch dafür gibt es ein Angebot. Wer Glauben lernen will, der geht an den Persischen Golf. Doch, Sie haben richtig gehört. An den Persischen Golf. Dort war das Land Chaldea. Dort stand die Stadt Ur. Dort lebte der alte Abraham, von dem der Apostel Paulus einmal sagte, dass er der Vater all derer sei, die da glauben. Wenn Sie auch zu diesen Lernwilligen gehören, dann lade ich Sie dorthin ein, gleichsam als Entschädigung dafür, dass Sie an diesem strahlenden Sonntagmorgen nicht in Travemünde oder Berchtesgaden, sondern nur hier in Stuttgart sitzen und mit mir verliebt nehmen müssen. So lade ich Sie ein, wer nämlich bei Abraham Glauben lernt, der lernt nicht mehr nach oben, nicht mehr nach links oder rechts, nicht mehr nach unten, sondern der lernt nach vorne zu schauen. Also fliegen Sie mit mir in Gedanken über die Alpen, über den Balkan, über die Türkei, im Irak, hart an der Grenze zum Iran, unweit der Ölemirate landen wir am Fluss Euphrat. Und in der heutigen Stadt Mogadschar werden uns umfangreiche Ausgrabungen der chaldäischen Stadt Ur gezeigt. Dort nämlich, und das ist das Erste, lernte Abraham nicht mehr nach oben zu schauen. Im Mittelpunkt dieser ovalen Stadtanlage, deren größter Durchmesser 1300 Meter betrifft, entdecken wir einen eigenartigen Terrassenberg, künstlich aufgerichtet, Grünpflanzen bewässert mit einem sinnvollen System von Pumpen, geben ihm ein merkwürdiges Aussehen. Und auf dem abgeflachten Gipfel steht eine rechteckige Säulenhalle. Das ist das Heiligtum des Mondgottes Nana Singh und seiner Frau Ningal, so erklärt uns der Fremdenführer. Wenn also die mörderisch singenden Hitze Sonne am Abend hinter dem Horizont verschwunden war und sich Millionen Lichter um den milden, dunkleren Mond entzündeten, dann zogen sie scharenweise über die Terrassen hinauf und schauten ängstlich nach den Mächten über ihren Häuptern. Was sagt der Mond zu meinen Plänen? Was sagen die Sterne zu meinen Absichten? Was sagen die Konstellationen zu dem Morgen? Habe ich unter einem guten oder einem schlechten Stern zu leben? Das ist wohl 3000 Jahre her. Aber hinaufgucken tun sie immer noch. Die Brasilianer zum Beispiel. Bei ihrem Spiel am letzten Dienstag, da sie verloren haben, bei ihrem Fußballspiel, da herrschte in Rio totale Mondfinsternis. Und dazu schrieb die Zeitung, der Mond, das weiß doch jeder, beeinflusst den Menschen und deshalb haben sie Fehler gemacht, diese Zauberer vom Zuckerhut. Welch andere Erklärung sollte es geben? Also hat sie der Mond gelähmt, wer sonst? Die Brasilianer schauen hinauf und die Deutschen? 25% der Bundesbürger glauben an einen Zusammenhang von Himmelskonstellation und Menschenschicksal. Jeder Vierte in Deutschland liest das Mikroskop und fragt, was sagt der Astrologe? Was sagt der, der die Sterne kennt? Was sagen die Konstellationen über mein Morgen? Und Abraham merkt, der Mond schweigt. Die Sterne sagen kein Wort. Im Weltenraum ist eisige Stille. Von oben tönt nichts, aber von vorne. Der Herr sagte, der Herr sprach, der Vater sagte, Gott selber nahm das Wort, obwohl gerade er hätte schweigen müssen nach all dem, was hier vorgefallen. Im Paradies, da vergriffen sich Adam und Eva an der Lebensfrucht. Auf dem Feld, da erschlug Kain den Abel. In einem wachsenden Geschlecht ging es immer böser zu und in Babel, da trieben sie es mit dem Turmbau auf die Spitze. Und dieser Gott zog sich nicht in den Schmollwinkel zurück. Und dieser Gott schwieg seine Schöpfung nicht tot. Und dieser Gott ließ seine Leute nicht allein mit sich. Dieser Gott sprach zu Abraham. Dieser Gott sprach zu Mose. Dieser Gott sprach zu David. Er sprach zu Jesaja, zu Jeremia, zu Hesekiel. Und in Jesus Christus spricht er überdeutlich zu uns. Was sind das da oben für kleine Marschierer, die euch so einen Eindruck machen? Was sind das da draußen oder irgendwo für armselige Kadetten, die doch nur deshalb funkeln, weil sie von anderem Licht angestrahlt sind? Was sind denn das für Götter, vor denen ihr wie die Sterntaler steht und euch Gold erhofft? Gott hat sie geschaffen und deshalb habt ihr nichts mit ihnen zu schaffen. Unser Schicksal liegt nicht in den Sternen. Unser Glück liegt wahrlich, wahrlich nicht in den Sternen. Wer hinaufschaut, der guckt nur in den Mond, wirklich. Der guckt nur in den Mond. Von vorne sind wir angesprochen, denn unser Gott kommt und schweigt nicht. Von vorne sind wir angeredet, denn der Herr redet. Von vorne sind wir gerufen und so sagt er es selbst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, das ist Gottes Ruf, du bist mein und andere Mächte haben nichts zu melden. Abraham lernte, nicht nach oben zu schauen. Auch das andere, und das ist das Zweite, er lernte, nicht nach links oder rechts zu schauen. Die wunderschön gelegene Stadt Ur hatte außer diesem Mondheiligtum noch andere Sehenswürdigkeiten. Breit angelegte Handelsstraßen führen aus allen Himmelsrichtungen durch 7 Tore hindurch mitten in die Stadt hinein. Auf ihnen kam Reichtum und Wohlstand zu den Leuten. Kein Wunder, dass sie stattliche Häuser besaßen, zum Teil mit 10 und 20 Zimmern, ausgestattet mit den schönsten Bequemlichkeiten. Polstermöbeln, Teppiche, Schnitzwerke und Mosaiken. In Ur ließ ich leben, gut leben, herrlich leben. Und Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Land. Und der schaute hinüber auf das Wasser, auf den weiten Horizont, auf diese malerische Golfregion. Mit tiefen Wurzeln war er mit dieser Heimat verbunden. Und Gott sprach zu Abraham, geh aus deiner Verwandtschaft. Und er schaute hinüber zu seiner Mutter, zu seinen Geschwistern, zu seinen Vettern und Basen. Mit gleichem Blut war er mit diesen Leuten verbunden. Und Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Haus. Und dann schaute er sich in seinen 4 Wänden um. Das war doch die Stätte seiner Kindheit. Das ist doch der Ort seines Glücks. Mit 1000 Seilen war er an diesen Platz gebunden. Und Gott sprach, geh. Das ist 3000 Jahre her. Aber wir kennen doch dieses Herumschauen auch. Da ist dieses Land, mit dem wir verbunden sind, unsere Heimat. Denn Nietzsche hatte doch recht, weh dem, der keine Heimat hat. Und Blutsverwandtschaft ist durch nichts anderes zu ersetzen. Und das eigene Haus, in dem man vielleicht sogar aufgewachsen ist, doch die Stätte des Glücks. Könnte man nicht beides verbinden? Gott und die Heimat, Gott und das Haus, Gott und die Verwandtschaft. Und Abraham überlegt nicht. Er schaut nicht nach links und nach rechts, er schaut nach vorne und geht. Er weiß, wenn Gott schickt, dann schickt er nicht in die Wüste. Wenn Gott schickt, dann schickt er nie in die Wüste, sondern in ein Land, das er zeigen wird. Und dort wird es viel schöner werden als in Chaldea. Und dort wird eine engere Gemeinschaft entstehen als in Ur. Und dort wird er noch ganz andere 4 Wände um sich haben als hier an seinem Heimatort. Und deshalb geht er. Sicher, ist von uns nicht dasselbe verlangt. Nicht von jedem von uns ist verlangt, alles zu verlassen. Aber liebe Freunde, das ist verlangt. Dass wir alles hinter Gott rangieren lassen. Dass wir allem den richtigen Stellenwert einräumen, dass wir allem, alles in unserem Leben auf diesen Gott hin ausrichten. Wenn uns unser Vaterland wichtiger ist als Gottes Heimatland, dann hören wir, geh. Wenn uns unsere Verwandtschaft wichtiger ist als seine Gemeinschaft, dann hören wir, geh. Wenn uns unser Kinderhaus wichtiger ist als sein Vaterhaus, dann hören wir, geh. Doch dieser Abraham machte diese Erfahrung. Dieser Gott lässt sich nie lumpen. Das Geschenkte überwiegt weit das Abgeforderte. Mit diesem Gott ist man immer fein heraus. Deshalb auch heute Morgen, nach vorne sollen wir sehen. Nach vorne sollen wir gehen. Nach vorne ist immer ein Weg offen, auch wenn es noch so dunkel um uns ist. Ein Weg nach vorne ist immer offen. Wer nach links und rechts guckt, verguckt sich. Nach vorne schauen, darauf kommt es an. Und das Dritte. Er lernte, nicht mehr nach unten zu schauen. Bevor wir dieses wunderschöne Städtchen Ur verlassen, zeigt uns der Fremdenführer noch einen schattigen Hain mit alten Ölbäumen. Eine Brise vom Meer macht dieses geruhsame Plätzchen angenehm und einladend. Und ich denke mir, vielleicht saß schon damals dort der alte Abraham und überlegte sein ganzes Leben. Damals, vor 70 Jahren, stieg ich noch auf diese Bäume und pflückte Oliven. Und dann kamen die Jahre der Arbeit, der Mühe und der Last. Und jetzt kam das Lebensalter mit all den länger werdenden Schatten des Altwerdens. Und Gott sprach in dieses Überlegen hinein: Geh, du sollst dein Segen sein. Und Abraham schaute hinunter auf seine Füße, die nicht mehr weit ausholen, sondern nur noch kleine Schritte machen konnten. Und er sagte: Herr, ich bin doch 75. Und Gott sprach: Geh, du sollst ein Segen sein. Und er schaute hinunter und sah den Stock, den er brauchte, um sich über die Wege zu bewegen. Und er sagte: Herr, ich bin doch ein Rentner, ich bin doch ein Senior, ich bin doch ein Greis. Und Gott sprach: Geh. Du sollst dein Segen sein. Dieses Hinunterschauen kennen wir doch auch noch. An unseren Füßen entdecken wir viel Schwachheit. An unseren Händen entdecken wir viel Zittern. An unserer Person entdecken wir so viel Unvermögen. Und deshalb sagen wir ja auch, wenn wir diesen Ruf hören: Herr, ich bin zu alt, ich bin zu verbraucht, ich bin zu ungeschickt, Herr, ich bin zu nichts nütze. Und Gott sagt: Du sollst ein Segen sein, du kannst ein Segen sein, du darfst ein Segen sein, weil du in Jesus Christus überreich gesegnet worden bist. Gott kennt keine Altersgrenze, Gott kennt keine Pensionsgrenze. Auch Spätberufene mit 80 sind bei ihm am richtigen Platz. Gott kennt keine Volljährigkeitsgrenze. Auch Frühberufene mit 12 sind bei ihm goldrichtig. Es gibt überhaupt kein Lebensalter, das nicht das beste Alter für seinen Dienst wäre. Ob du jung oder alt, blutjung oder ganz alt bist. Nie ist es zu spät für Gottes Segensverheißung. Und wenn uns der Lehrer einen ganz unterdurchschnittlichen Intelligenzquotient bescheinigt: Du sollst ein Segen sein. Und wenn uns der Arbeitgeber die Entlassungspapiere aushändigt und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll: Du sollst ein Segen sein. Und wenn uns die Ärzte den Altersbrand im Fuß diagnostizieren: Du sollst ein Segen sein. Jeder ist gebraucht. Jeder ist angesprochen. Alle heute Morgen sind wertvoll und von ihm gebraucht. Doch wenn du selbst an dir verzweifelst, du kannst, du sollst, du wirst ein Segen sein. Ob wir es nicht neu vom alten Abraham lernen sollten? Nicht hinauf, nicht links oder rechts, nicht nach unten. Nein, nach vorne zu schauen, denn wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil, wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil. Amen.